Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Clickworking. Das Arbeitsrecht in der EU soll die Algorithmen regulieren. Plattformarbeiter. Millionen EU-Bürger klicken sich nebenbei etwas dazu. Schlendrian. Die Aufmerksamkeit für Cybergefahren am Arbeitsplatz nimmt von Tag zu Tag ab. Und das digitale Logbuch. Cyberboss.
Wenn dieses Geschäftsmodell nur mit den niedrigsten Löhnen funktioniert, ohne Arbeitnehmerrechte und nur auf Grundlage von Scheinselbstständigkeit, dann hat dieses Modell in einer sozialen Marktwirtschaft keinen Platz.
Das war EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit. Das Geschäftsmodell, von dem Schmit hier redet, das ist allgemein unter dem Stichwort Clickworking bekannt oder anders gesagt digitale Dienstleistungen. Auf Internetplattformen werden Aufgaben zum Wegarbeiten angeboten, die man am Computer zu Hause mit dem Fahrrad oder mit dem Auto erledigen kann und für die man bislang immer noch Menschen benötigt, auch weil es keine KI-Lösung dafür gibt. Doch dieser graue Arbeitsmarkt, der ist im Wesentlichen geprägt von den neuen digitalen Möglichkeiten und weniger von unserem traditionellen Verständnis vom Wert der Arbeit. Die EU will deshalb die Plattformarbeit gesetzlich regeln, die Millionen von Click-, Crowd- oder Gig-Arbeiterinnen und Arbeiter leisten. Achim Killer, was sind denn das für Plattformen, die da künftig reguliert werden sollen?
Vielleicht erstmal, welche nicht reguliert werden sollen. Es gibt ja viele, auf denen man Geld verdienen kann, ohne dafür gleich arbeiten zu müssen. Auf eBay kriegt man zum Beispiel alte Sachen los und über Airbnb kann man Wohnungen vermieten. Die sind alle nicht gemeint. Es geht um Unternehmen wie Uber, Gorillas, Lieferando, die meist Dienstleistungen, also Arbeit vermitteln und organisieren. Das sind bemerkenswert viele Leute, die für die arbeiten. Aktuell sollen es in der EU über 30 Millionen sein. Also 10-15% der europäischen Erwerbstätigen verdingen sich über das Internet. Und es werden mehr. Nächstes Jahr soll die Zahl der Klickarbeiter auf 43 Millionen steigen.
Und die leben alle in Not?
Nee, da gibt's auch Spitzenverdiener drunter. Freiberufler, die von Internetplattformen Aufträge aus aller Welt vermittelt bekommen. Aber ein Großteil sind Niedriglöhner. Und wenn die formal, also rechtlich, wie Spitzenverdiener behandelt werden, dann ist das zu ihrem Nachteil. Wenn sie freiberuflich arbeiten, haben sie keinen Anspruch auf Mindestlohn, keinen Kündigungsschutz und sie sind nicht sozialversichert. Da gerät man schnell in Not, wenn man nicht schon drinsteckt.
Nun gibt es aber ja noch andere Unterschiede zwischen Selbstständigen und abhängig Beschäftigten. Die einen arbeiten zum Beispiel frei und die anderen müssen machen, was ihnen gesagt wird.
Genau. Arbeitnehmer sind weisungsgebunden, so nennt man das juristisch. Und Weisungen werden stets gerne erteilt, meist vom Chef oder in seinem Namen von Abteilungsleitern, Vorarbeitern oder anderen Leuten mit Rang und Namen in der Unternehmenshierarchie. Neu ist, dass auch Algorithmen quasi Weisungen erteilen können. Diese juristische Vorstellung steckt hinter der geplanten EU-Richtlinie. Wer also gesagt bekommt, fahr zu Ort A und erledige dort einige näher beschriebene Einzelarbeiten, der gilt künftig als abhängig beschäftigt und hat Anspruch auf sozialen Schutz. Unabhängig davon, ob ihm der Chef persönlich anschafft, was er zu tun hat, oder eine App oder ein Algorithmus.
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Ja, so nennt sich das Paragraphenwerk, mit dem Click- und Crowd-Arbeit reguliert werden soll. Und wir haben den Stand des Gesetzgebungsverfahrens einmal zusammengefasst.
Wenn neue Technologien wie Algorithmen einfach nur genutzt werden, um grundlegende soziale Rechte zu untergraben, dann werfen uns diese Technologien des 21. Jahrhunderts aus arbeitsrechtlicher Perspektive zurück ins 19. Jahrhundert. Fortschritt sieht anders aus.
So Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, bei der Vorstellung der wahrscheinlich finalen Version der Plattformrichtlinie. Europa müsse deshalb den Einsatz von Algorithmen regulieren. Plattformarbeiter, die von Algorithmen kontrolliert und gesteuert werden, sollen künftig als Arbeitnehmer mit den entsprechenden Rechten gelten, es sei denn, die Plattform beweist das Gegenteil. Der Münchner Anwalt Rüdiger Helm findet das nur konsequent. Er hat erreicht, dass das Bundesarbeitsgericht 2020 erstmalig einem deutschen Plattformbeschäftigten den Arbeitnehmerstatus zuerkannt hat.
Eigentlich hat der Arbeitgeber historisch früher die Weisung direkt erteilt. Dann hat er es übers Telefon gemacht, Fax, später über WhatsApp oder über SMS und so weiter.
Und mittlerweile geht es noch bequemer.
Der Arbeitgeber will durch den Einsatz von Menschen Mehrwert schaffen. Und das macht er mit dem geringstmöglichen Aufwand. Und jetzt gibt es eine Technik, die sagt jetzt, das kannst du jetzt im Grunde über eine App machen.
Dann weist der Unternehmer nicht mehr persönlich an, sondern er lässt anweisen. Wer was wie zu tun hat, das bestimmt dann die IT, nicht mehr der Unternehmer, aber im Sinne des Unternehmers.
Die Steuerung kann ich in diesen ganzen Plattformen mittlerweile über technische Mittel so bequem organisieren für einen Arbeitgeber, dass mir sozusagen die direkte, unmittelbare persönliche Anweisung überhaupt nicht mehr notwendig erscheint.
Dem trägt die Richtlinie Rechnung, indem in Streitfällen erst einmal von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ausgegangen werden soll. Klickarbeiterinnen und Arbeiter gelten als von Algorithmen gesteuert und nicht als frei am Markt agierende Selbstständige mit Unternehmereigenschaft. Problematisch daran erscheint Kritikern allerdings, dass die Einstufung jeweils nach nationalem Arbeitsrecht erfolgen soll, das in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr verschieden ist. Die einzelnen Länder werden zwar verpflichtet, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, aber die Einstufung als Arbeitnehmer wird nicht nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Der Deutsche Bundesverband der Informations- und Telekommunikationsbranche kritisiert das. Adele Holdamp-Wendel ist Referatsleiterin für Arbeitsrecht beim Bitkom.
Aus unserer Sicht ist der beschlossene Kompromiss für die Richtlinie zur Plattformarbeit nicht so wirklich gut gelungen, weil eben das Europäische Parlament und der Rat nicht auf klare und einheitliche Indikatoren sich einigen konnten, welche eine Selbstständige von einer unselbstständigen Arbeit unterscheiden und dies komplett den Mitgliedstaaten überlassen haben, wie diese Kriterien zu definieren sind.
Viele Klickarbeiterinnen und Crowdworker bekommen also künftig Arbeitnehmerrechte. So kann man den Inhalt der europäischen Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit zusammenfassen. Achim, weiß man denn schon, wie viele von dieser Richtlinie betroffen sind?
Naja, die Kommission schätzt, dass 5,5 Millionen Scheinselbstständige in Europa für Internetplattformen arbeiten. Wenn die Richtlinie ordentlich um- und durchgesetzt wird, dann müssten die alle einen anderen Status bekommen.
Und was ist sonst noch für Sie drin, für die Plattformarbeiter, außer dem Status-Update?
Transparenz und Schutz in Bezug auf die alles bestimmenden Algorithmen. Also, sie müssen darüber informiert werden, wie die funktionieren. Und diese Algorithmen dürfen keine biometrischen Daten und keine Informationen über die Gemütsverfassung der Leute verarbeiten. Also, Zugangskontrolle per Iris-Scan oder per Fingerabdruck, das geht schon, aber nicht Leistungskontrolle oder Steuerung mit Hilfe biometrischer Daten. Und was das Transparenzgebot anbelangt, so ist es schon deshalb bemerkenswert, weil etliche Plattformen ihre Arbeiter manipulieren oder es zumindest versuchen. Gamification nennt sich das. Aber dann so getan, als ging es nicht um harte Arbeit und kargen Lohn, sondern es ist von einer Belohnung die Rede, die einem in Aussicht gestellt wird, wenn man eine spannende Aufgabe erledigt. Also man wird beispielsweise beauftragt, heimlich zu fotografieren, wie Einzelhändler bestimmte Waren präsentieren. Dafür zahlen die Hersteller dieser Waren den Plattformen dann viel Geld. Und der Klickworker, der knipst, der kommt sich dabei vielleicht vor wie so ein richtiger Undercover-Agent. Kriegt dann aber natürlich trotzdem bloß ein paar Euro.
Achim, wie weit ist denn jetzt die Richtlinie im Gesetzgebungsverfahren und wann kann sie in Kraft treten?
Also sie ist ausverhandelt. Letzten Monat haben noch die Arbeitsminister zugestimmt, also der Rat der EU. Jetzt muss das Plenum des Parlaments das Ganze noch absegnen, was aber bloß als Formalie gilt. Und dann haben die Staaten 2 Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Zum Schluss hat es noch ein ziemliches Gezerre gegeben. Die Staaten haben sich überhaupt nicht einigen können. Und deshalb ist eben als Kompromiss in die Richtlinie geschrieben worden, dass die Mitgliedstaaten nach nationalem Recht festlegen können, wann Klickarbeiter als Arbeitnehmer zu gelten haben. Also grundsätzlich sind sie es, aber wenn es konkret wird, dann greift erstmal das nationale Arbeitsrecht. Da haben dann alle Staaten zugestimmt oder sich enthalten, bis auf Frankreich und Deutschland. Macron betreibt eine neoliberale Wirtschaftspolitik und in Deutschland ist halt die FDP in der Regierung.
Wie lautet denn jetzt Ihr Fazit? Erreicht die Richtlinie ihr Ziel, Plattformarbeiterinnen und Arbeiter besser zu schützen?
Das wird man in 2-3 Jahren sehen, wenn die Mitgliedsländer ihre nationalen Gesetze angepasst haben. Also die Richtlinie bringt den Leuten sicherlich was. Wie viel allerdings ist offen. Es kann gut sein, dass einige Länder ausscheren, um etwa ansiedlungswilligen Plattformunternehmen besonders günstige Standortbedingungen bieten zu können. So wie Irland bei Steuern und beim Datenschutz. Deswegen, um so etwas anzunehmen, hat Apple Europe in Irland seinen Sitz, wegen der Steuern, und Facebook wegen des laschen irischen Datenschutzes. Kann gut sein, dass irgendwelche Standardpatrioten auch Rabatt beim Arbeitsschutz geben wollen. Die Richtlinie in ihrer jetzigen Form bietet ihnen zumindest die Möglichkeit dazu.
Plattformarbeit und wie sie in der EU reguliert werden soll, darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir bleiben in der digitalen Arbeitswelt, schauen jetzt aber weniger auf arbeitsrechtliche oder soziale Fragen, sondern mehr auf die Aspekte der Cybersicherheit. Denn das wissen ja mittlerweile die meisten IT-Sicherheitsfachleute in den Firmen. Ihre Kolleginnen und Kollegen waren vielleicht, natürlich unbewusst, die schwache Stelle, wenn das Unternehmen Opfer einer Ransomware-Attacke oder eines Cyberangriffes wurde. Phishing-Mails und Social-Engineering-Angriffe, die werden immer raffinierter und die Mitarbeitenden, die müssen immer bewusster und dramatisch öfter die Gefahren beurteilen. In vielen Unternehmen werden sie dazu geschult und auch sensibilisiert, manchmal auch getestet. Doch reicht das aus? Diese Fragen haben sich Sicherheitsforschende aus Kanada, den USA und Deutschland gestellt und die Aufmerksamkeit von Arbeitnehmenden für Cybergefahren über einen längeren Zeitraum am Arbeitsplatz untersucht. Den Wirtschaftsinformatiker Alexander Benlian von der TU Darmstadt habe ich gefragt, worum es Ihnen bei dieser Studie genau ging.
Ja, die Ausgangsthese, die wir hatten, war, dass das Cybersicherheitsverhalten von Beschäftigten nicht konstant ist am Arbeitsplatz, sondern dass sie Schwankungen haben untertags, aber auch im Verlauf der Woche. Und wir haben die Studie auch deshalb begonnen, weil unsere Beobachtung war, dass bisherige IT-Sicherheitsstudien immer sehr stark von Momentaufnahmen ausgehen. Also sie machen quasi eine Querschnittstudie zu einem Zeitpunkt und vergleichen Nutzergruppen miteinander. Und das war auch unsere Beobachtung, dass wir von Momentaufnahmen wegkommen möchten. Mehr in Richtung Längsschnittstudien, dass man einzelne Nutzer über einen längeren Zeitraum verfolgt und dann auch feststellen kann, wie konstant ist das Cybersicherheitsverhalten.
Also der Faktor Zeit sollte mit einfließen und dessen Bedeutung auch untersucht werden. Wie haben Sie denn jetzt Ihre Studie konkret angelegt? Also wie haben Sie versucht, das rauszubekommen?
Wir haben über einen Zeitraum von 4 Wochen 110 Bürobeschäftigte befragt, und zwar immer montags, mittwochs und freitags, und haben dann insgesamt ca. 1300 einzelne Beobachtungen auch sammeln können, um dann zum Beispiel zu untersuchen, wie entwickelt sich das Verhalten Einzelner, was die Einhaltung von Cybersicherheitsrichtlinien angeht. Kommt es da zu Schwankungen? Ist jemand wirklich durchgehend gewissenhaft bei der Einhaltung? Oder kommt es dann auch mal vor, dass Beschäftigte nachlässiger werden über die Zeit?
Und was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus dieser Untersuchung, aus dieser Studie gewinnen konnten?
Also wir haben feststellen können, dass die Neigung von Beschäftigten, Cybersicherheitsregeln zu missachten, eben zunimmt über den Arbeitstag, aber auch über die Arbeitswoche. Das heißt, was sich darin auch widerspiegelt, ist, dass die Aufmerksamkeit, die Wachsamkeit nachlässt. Und wir erklären uns dies, dass Beschäftigte, ja, vergleichbar mit einer Batterie, die noch am Montagmorgen völlig aufgeladen ist, immer mehr Energie verliert über den Tagesverlauf, aber auch über die Arbeitswoche, weil durch Ablenkungen, durch Arbeitsaufgaben einfach kognitive Ressourcen verloren gehen und damit auch die Aufmerksamkeit, sicherheitsrelevantes Verhalten aufrechtzuerhalten.
Kann man denn sagen, dass es da allgemeine Trends gibt, die mehr oder weniger für die Gesamtheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja allgemeingültig sind? Oder sind das doch sehr individuelle Merkmale, die Sie da festgestellt haben?
Also diese Muster, die wir festgestellt haben, waren schon sehr generell, dieser Trend, dass die Wachsamkeit nachlässt. Und genau, das war eigentlich schon sehr, sehr deutlich in unseren Daten zu sehen. Und das kann man eigentlich schon als zentralen Faktor, als zentrales Ergebnis aus dieser Studie mitnehmen.
Würden Sie denn formulieren, dass Ihre Ergebnisse, die Sie in Ihrer Studie gemacht haben, den bisherigen Erkenntnissen über das cybersicherheitsrelevante Verhalten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in irgendeiner Weise widerspricht, oder liefert Ihre Studie eigentlich mehr Ergänzungen?
Ich denke, dass die Studie eher zu Ergänzungen führt, die aber auch sehr praxisrelevant sind. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also Arbeitgeber, so wie wir es auch beobachten in Partnerorganisationen, setzen zum Beispiel Schulungen relativ isoliert ein. Also so der typische Fall ist, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr wird eine Sicherheitsschulung durchgeführt, die oftmals sehr technologielastig ist. Was sind die neuen Trends? Was muss man Neues beachten? Das sehen wir auch als wichtig an, aber was wir aus der Studie sicherlich ja mehr herausziehen können, also komplementär gesehen, ist, dass der Faktor Mensch noch viel stärker in die Konzeption von Schulungen einfließen muss. Also wie kann man wirklich einzelne Menschen personalisiert auch ansprechen und vielleicht auch bei der Stange halten, aufmerksam zu bleiben. Da gibt es auch Ansätze, gamifizierte Ansätze.
Das müssen Sie erklären, gamifiziert, was heißt das?
Das sind spielerische Elemente, die man im Training, in Schulungen einsetzen kann. Man führt zum Beispiel ein Bonuspunktesystem ein für die Absolvierung von Sicherheitsmodulen, von Schulungsmodulen, wo man zum Beispiel auch Phishing-E-Mails simuliert und dann in solchen Simulationen sich entscheidet für oder dagegen. Andere Beispiele sind, dass man Bonuspunkte bekommt, wenn man regelmäßig seine Passwörter auch sinnvoll neu setzt und dass man darüber auch wieder ein neues spielerisches Element, ein Level zum Beispiel, erreichen kann, sodass man auch in der Organisation dann mit einem gewissen, Namen, mit einem gewissen Level dann auch sich vergleichen kann mit anderen Mitarbeitern. Das schafft dann nochmal mehr Commitment. Und das ist eine Variante, die ich hier noch ergänzend sehe. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, der für Arbeitgeber interessant ist und auch den neuen Trend von künstlicher Intelligenz auch aufgreift. Und zwar, das ist der Punkt, dass man IT-Systeme, zum Beispiel Mail-Systeme, empathischer gestalten muss. Empathisch bedeutet, dass die Maschine dann auch mehr darauf eingehen kann, in welcher Tagesform der Beschäftigte dann auch ist. Ja, also wenn er dann nachmittags zum Beispiel dann langsam nachlässt in der Aufmerksamkeit, dann sollte das System das vielleicht auch erkennen können, um dann entsprechend mit anderen Visualisierungen, mit anderen Warnhinweisen dann auf den Beschäftigten dann zielgenauer eingehen zu können.
Was würden Sie denn sagen, kann man individuell aus Ihrer Studie an Nektar ziehen? Wie sollten sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darauf einstellen, dass eben halt das Thema Cybersicherheit auch diese zeitliche Komponente hat?
Also der einzelne Beschäftigte kann sicherlich daraus mitnehmen, dass man eben über die Zeit für solche doch recht zentralen Entscheidungen anfälliger wird. Schon allein das Bewusstsein ist wichtig, ja, das zu haben, aber alleine das wird nicht ausreichen in meinen Augen. Daher sehe ich schon als sehr, sehr wichtig an, dass man das koppelt mit einer gewissen Anreizsetzung über zum Beispiel solche Lernansätze, solche spielerische Elemente, die einem helfen, dann auch regelmäßig darauf aufmerksam zu werden und dann auch in gewisser Weise eine individuelle Verantwortung auch zu entwickeln, weil daran scheitert es heutzutage noch oft, dass Mitarbeiter den individuellen Zusammenhang nicht so genau sehen. Ja, dass sie auch als vermeintlich schwächstes Glied in der Cybersicherheitskette da auch einen großen Schaden anrichten können. Das wird oftmals noch nicht so deutlich gesehen.
Was ist denn jetzt für Sie als Forschungsgruppe das notwendige Follow-up? Was werden Sie tun, um die Ergebnisse Ihrer Studie in die Praxis umsetzen zu können?
Das ist eine gute Frage. Wir haben in unserer ersten Studie jetzt insbesondere Fragebögen versandt über einen Zeitraum von 4 Wochen. Wir wollen jetzt den Zeitraum verlängern. Wir sind jetzt gerade auch an einer Follow-up-Studie dran. Wir wollen über 8 Monate nun auch individuelle Nutzer verfolgen in ihren Antworten, aber auch in ihrem Verhalten. Und bei Verhalten bedeutet das auch, dass wir nicht nur Fragebögen untersuchen werden, sondern auch Logfiles, also objektive Daten, um zu sehen, werden Passwörter wirklich regelmäßig neu gesetzt oder werden Software-Updates wirklich zeitnah auch installiert. Und das sind so die nächsten Schritte, um ja den Zeitraum zu verlängern, aber auch noch andere Datenquellen anzuzapfen.
Das war Alexander Benlian von der TU Darmstadt über das Cybersicherheitsbewusstsein von Arbeitnehmenden und wie es sich im Laufe der Zeit verändern kann.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 28597.
Ja.
Oh, wie bist du denn drauf? Noch Reste vom Ostergras?
Ostergras?
Ich meine, bist du noch beim Ankiffen?
Nee, ich hab ein Virus.
Dieses manipulierte Exert-Jittels, die beste Hintertür der Welt?
Wären 500 Millisekunden Verzögerung niemandem aufgefallen, wäre das wirklich ein dickes Osterei.
Gewesen, Dicker, gewesen. Chance verpasst. Was hätten wir alles daraus machen können?
Knacki, du wirst doch nicht...
Natürlich nicht. Ich versuche mich nur hineinzudenken in den Typen, der es dem Entwickler unterjubelte. Die ganze Arbeit und dann so kurz vorm Ziel. Endlich Ostern, alle Admins im Urlaub. Und dann scheitert's an 500 Millisekunden?
Waren ja nicht alle beim Ankiffen.
Ransomware klappt auch nicht mehr so wie früher. Die meisten haben Backups.
1 Milliarde Lösegeld sind nix? Vielleicht wären ja die 103 Millionen Dollar Theatergeld eher was für dich.
Auch gewesen. Ein Haufen wertloses Papier für nichts. Und bei der Konkurrenz ist doch irgendwer...
Was für eine Konkurrenz?
Netzwerke. Da kennt mich vielleicht irgendwer und verpfeift mich. Für einen Haufen falsches Falschgeld.
Du meinst kriminelle Netzwerke. 821 sind es in Europa. Und du willst jetzt auf Platz 822?
Ich mache lieber eine Plattform auf. Ganz seriös.
Du und seriös. Was für eine Plattform?
Eine Abenteuerplattform.
Damit willst du was verdienen?
Wenn die Leute für mich arbeiten, ich bin der Boss.
Hey Boss, dann musst du sie auch anstellen.
Nicht unbedingt. Machen wir doch vorher ein Agentenspiel. Wer am schnellsten Fotos aller Klingelbretter seiner Straße liefert, gewinnt.
Aha, der Herr Boss will die DSGVO verletzen.
Ich doch nicht.
Wer dann?
Die App. Die Aufträge vergibt eine App.
Aber verantwortlich bist doch du.
Nee, der Cyberboss, das virtuelle Wesen. Der Auftrag sollte Hausnummern heißen und nicht Klingelbretter, sag ich dann. Und böse Hacker waren am Werk.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Cyberinformationsraum wird zu einer Teilstreitkraft der Bundeswehr. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat angekündigt, den Bereich Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr organisatorisch aufzuwerten. Er soll künftig als Teilstreitkraft gleichberechtigt neben den klassischen Domänen Heer, Marine sowie Luft- und Weltraum stehen. Der Cyber- und Informationsraum sei für die Sicherheit von ständig wachsender Bedeutung. Die Aufgaben der Cyberstreitkraft umfassen unter anderem auch die psychologische Krieg- und elektronische Kampfführung, die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen für die Soldatinnen und Soldaten sowie die Entwicklung bzw. Integration von Software in bestehende und neue Waffensysteme.
Die Cybersicherheitsbehörde der USA erhebt massive Vorwürfe gegen Microsoft.
Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass vermutlich chinesische Hacker einen Master Key für Microsoft Azure Cloud erbeutet hatten. Damit konnten sie unter anderem auf die Online-Exchange-Accounts diverser US-Regierungsbehörden zugreifen. Die amerikanische Cybersicherheitsbehörde hat akribisch rekonstruiert, wie es zu dem Angriff kommen konnte. In einem Bericht wirft die Behörde Microsoft vielfaches Versagen bei der Cybersicherheit mit einer Kaskade von vermeidbaren Fehlern vor. Der Bericht empfiehlt dem Vorstand von Microsoft, die Sicherheit des Unternehmens und aller seiner Produkte grundlegend zu reformieren.
Lösegeldzahlungen an Cyberkriminelle haben einen neuen Rekord erreicht.
Das geht aus dem aktuellen Crypto-Crime Report der Analysefirma Chainalysis hervor. Demnach zahlten die Opfer von erpresserischen Cyberangriffen mit Ransomware im Jahr 2023 erstmals über 1 Milliarde Euro an Lösegeld. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Gesamtschaden durch Ransomware geht weit über die Lösegeldzahlungen hinaus. Hinzu kommen Produktivitätsverluste und Reparaturkosten im Zusammenhang mit den Angriffen.
Israel soll im Gazakrieg künstliche Intelligenz zur Zielauswahl nutzen.
Das berichtet der britische Guardian und das Plus972 Magazine. Sie berufen sich dabei auf Aussagen von 6 namentlich nicht genannten israelischen Geheimdienstoffizieren. Demnach soll die israelische Armee ein KI-System namens Lavender eingesetzt haben, um zehntausende Palästinenser mit Verbindungen zu Hamas zu identifizieren und als Ziele für Bombenangriffe zu legitimieren. Ein anderes KI-System namens The Gospel soll Gebäude und Strukturen als Ziele vorschlagen. Die israelische Armee hat den Darstellungen in einer schriftlichen Stellungnahme teilweise widersprochen. Es würden keine KI-Systeme eingesetzt, die Terroristen identifizieren oder vorhersagen können, ob eine Person ein Terrorist ist. Informationssysteme seien lediglich Werkzeuge für Analysten, um Daten zu sammeln.
Das BSI warnt vor einer gravierenden Sicherheitslücke in Linux-Betriebssystemen.
In weit verbreitete Linux-Software-Bibliotheken zur Datenkompression, sogenannte XZ-Pakete, wurde gezielt Schadcode eingeschleust. Offenbar waren damit Angriffe auf Linux-Webserver geplant. Ein deutscher Software-Ingenieur bei Microsoft hatte dies kürzlich aufgedeckt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft die Schwachstelle als kritisch ein und fordert IT-Verantwortliche auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die Hintertür zu schließen. Betroffen sind verschiedene Linux-Versionen. Den Erkenntnissen zufolge hatte sich ein Cyberkrimineller das Vertrauen des verantwortlichen Programmierers der betroffenen Software-Tools erschlichen, um die Manipulationen vornehmen zu können.
Sternzeit, 6. April. Der erste Radarkuss für die Sonne. Vor 65 Jahren gelang der erste direkte Kontakt der Menschheit mit der Sonne, wie die New York Times jubelte. Ein Team der Stanford-Universität in Kalifornien hatte Radarpulse zur Sonne geschickt und Echos empfangen. Unter der Leitung von Russell Eshelman wurde eine Woche lang kurz nach Sonnenaufgang ein periodisches Signal zur Sonne geschickt. Die Antenne war keine Schüssel, sondern ein mehr als 60 mal 60 Meter großes Feld, auf dem zahlreiche Pfosten standen. Zwischen ihnen waren 8 Kilometer Draht gespannt. Die Anlage sendete bei einer Frequenz von 25 MHz mit einer Leistung von 40 Kilowatt. Das entspricht in etwa der Leistung eines typischen UKW-Senders, wobei die Frequenz grob 4-mal höher ist. Nachdem die Astronomen das Signal abgeschickt hatten, trennten sie zügig den Sender von der Antenne und schlossen die Empfangsdetektoren an. An 3 der 7 Tage konnten sie nach etwa 16 Minuten ein ganz schwaches Echo von der Sonne empfangen. Es war weit schwächer als ein Billionstel Watt. Dennoch ließ sich das Echo mit dem charakteristischen Sendemuster im Rauschen der Antenne identifizieren. Die Radarbeobachtungen dienten dazu, etwas über die Corona, die heiße Sonnenatmosphäre, zu lernen und über das Magnetfeld unseres Sterns. Zudem ging es bei diesen Messungen, an denen das US-Militär beteiligt war, darum, die Störeffekte der Sonne im Radiobereich zu verstehen. Heute spielt Radar in der Astronomie vor allem bei der Beobachtung von Planeten und Asteroiden eine Rolle.
Soweit Computer und Kommunikation für heute. Für Ihr Interesse dankt Ihnen Manfred Kläuber.